Sammy, ¿me oís?
Oh,
No,
Kann
okay.
ich denn? ja, 3, 2, 1.
Werder-Stammtisch. Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören.
Moin Moin und Hallo und willkommen zur 232. Folge der Werder-Raute. Mit dabei ist der Carsten.
Moin.
Der Kalle.
Moin.
Der Panski.
Moin.
Ich bin auch dabei, der Sammy und der Stefan kommt bestimmt noch dazu. Ja, Jungs. Lange ist es her. Wie geht's euch?
So weit, so gut.
So, ja, was war das eigentlich hier nochmal?
Ich glaube, wir sprechen über Werder und alles, was um Bremen rum passiert.
Die Tischtennisabteilung meinst du, gell?
Genau, die Tischtennisabteilung und die Schachabteilung. Die nehmen wir auch noch mit rein.
Und ich dachte, wir reden über das Wetter.
Ja.
Viel zu heiß.
Ja. Die einen sagen zu heiß, die anderen sagen zu nass.
Mhm.
Genau. Ich meine, ich habe ja eine Wetterstation, die immer so misst, so wie viel Liter pro Quadratmeter runterkommen und so. Und nicht nur das, dass die Anzeige extrem hoch ist. Ich merke es an einem Grund, dass es dieses Jahr sehr nass ist. Die Regentonnen sind noch nicht leer geworden.
Oh.
Oh ja, das stimmt.
Müssen wir eigentlich noch einen dazu kaufen, ne?
Ja. Also ich habe drei, aber die sind alle nicht leer geworden dieses Jahr. Was an sich ja schön ist, aber auch ein klares Zeichen dafür, es war recht feucht. Mhm. Was aber auch okay ist für die Natur. Ja. Aber wir wollten ja jetzt nicht über die Natur und die Niederschlagsmengen reden, sondern über Fußball, über Werder Bremen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit der Vorschau an, weil diese Folge ist ja alles noch ein bisschen so, dass wir doch der feste Ablauf, weil wir haben kein vergangenes Spiel und wir haben zwar ein zukünftiges Spiel. Reden wir über die Vorschau auf das DFB-Pokalspiel. Wir spielen wieder mal in der ersten Runde gegen Energie Cottbus am Montag, den 19. August um 18 Uhr. Eigentlich ja eine sehr angenehme Uhrzeit, so das wird nicht so spät. Also die älteren Leute wie wir, die müssen ja bei Zeiten ins Bett. Also es wird nicht ganz so spät werden, aber es ist halt ein Montag.
Ja.
Ja, wer möchte, Kalle?
Ich kann erstmal so sagen, also ich muss sagen, meine erste Assoziation mit Cottbus ist nicht unbedingt positiv. Sowohl gegen Werder als auch
meinst
so.
Du, Pipliger oder wie?
Ja, nicht unbedingt, aber es ist einfach so ein bisschen, ne, also ich glaube, Cottbus hat ja auch so ein paar Rekorde aufgestellt im Sinne von, ich glaube, das war die erste Mannschaft, die auch, wo die gesamte Startelf nur aus Legionären bestand, zum Beispiel, glaube ich, oder?
Das hat dann die Eintracht vor wenigen Jahren nochmal wiederholt.
Ja, hat mich auch wiederholt, aber Cottbus war da so ein bisschen der erste, ne, aber man muss sagen, trotzdem, ich finde, das ist ein respektabler Verein, besonders die Vereine aus dem Osten, leider haben es ja immer ein bisschen schwer getan, also da war die Vereinigung ja nie so richtig geglückt, aus meiner Sicht.
Nee. Und ah, Leipzig.
Ja, Leipzig, aber das ist ja jetzt ein.
Ja,
oh Gott.
Also,
Carsten, du willst doch nicht
abwarten. Hier, guck mal, wir haben das vereinzelte Stolz des Ostens, ja? Also muss ja ein Ostverein sein.
Aber du willst doch nicht das Fass öffnen, oder? Also, das wird ein bisschen kompliziert, wenn wir das Fass jetzt öffnen. Aber ich finde trotzdem, also es ist ein respektabler Verein, aber auch so ein Verein, wo man immer so ein bisschen als graue Maus, finde ich, sieht. Ne? Also so ein Verein, wo man echt, die mausern sich so etwas und die sind dann immer ein bisschen, ne, also da ist wenig Glanz bei, aber da ist immer auch viel Kampf bei. Und ich glaube, das ist das, was wir da auch wieder erwarten müssen. Und ich meine, auch der Trainer ist ja wieder einer, wo man wirklich sagen, okay, das ist ein Original, ne, mit den Wallets. Hat ja auch hier schon wieder im Kicker gesagt, an einem guten Tag können wir jeden Gegner besiegen. Und ich glaube, das wird auch die Marsch.
Also er meint es beim Essen, oder?
Aber ich glaube, aus deren Sicht wird das auch die Marschroute gegen uns sein. Ne? Also besonders, man muss ja auch dann sagen, die Zweit- bis Drittligisten haben ja auch oft den Vorteil, dass die ja schon im Saft sind.
Ja.
Also während wir ja oft als Erstligist dann noch eher in der Vorbereitung sind, sind die ja schon mit den ersten Spielen teilweise durch. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und deswegen darf man Zweit- bis Drittligisten da überhaupt nicht unterschätzen. Also die sind schon viel, viel eher auf dem Plan, die haben schon viel, viel eher sozusagen die Spritzigkeit und auch den Ehrgeiz, und da müssen wir dann erst reinkommen. Deswegen, ich finde, die ersten Runden sind immer sehr unangenehm. Ja. Und das ist ja bei uns auch eine Geschichte. Also wenn man die letzten 10, 12 Jahre anschaut bei uns, die erste Runde war bei uns oft ein richtiger Stolperstein. Danach ging es immer gut weiter. Also sobald man die erste Runde geschafft hat. Deswegen, ich bin da sehr gespannt und ich bin auf alles eingestellt. Also da kann von mir aus alles passieren.
War das nicht nur unsere Abstiegssaison, Halbfinale und Abstieg?
Ja, das war die eine.
Es gab zweimal, wo wir ins Halbfinale gekommen sind in den letzten Jahren. Beides war, glaube ich, nicht so die Top- die Top-Saison an sich, also einmal direkter Abstieg. Ja, also wie gesagt, die ersten Runden sind wir regelmäßig in den letzten Jahren gestolpert. Meistens ist es dann so gewesen, entweder bist du gleich draußen oder bist sehr weit gekommen. Ja. Die Gefahr, vor allem beim Zweit- und Drittligisten, ist natürlich hoch, weil wie du schon sagst, die sind eben schon im Training, sind schon im Spielbetrieb. Und ja, für Drittligisten ist das auch so ein komplettes Highlight.
Ja, ja,
und Drittligisten, sag ich mal, da kommt dann schon die Qualität, die dann, also da setzt sich eventuell schon mal so die Spielerqualität durch, so des Erstligisten.
Mhm. Ja, und die haben ja jetzt auch wirklich schon zwei Spiele hinter sich, ne? Also ich habe es gerade geguckt, also die spielen jetzt hier am 4.8. gegen Bielefeld und am Freitag dann nochmal am 9.8. gegen Dresden. Ja, und da, deswegen, also die sind dann wirklich drin, die haben auch dann schon gute Erfahrungen gesammelt, die wissen dann schon, was läuft, was nicht läuft, und das ist eben halt das, wo man sagt, da sind die Vorbereitungsspiele, finde ich, für die Erstligisten meistens, haben wenig Mehrwert im Sinne von, ne, dass das wirklich mal jetzt aufzeigt, wo es hingeht. Und da müssen wir uns wirklich dann von Anfang an versuchen, einen Plan auszudenken. Ohne einen Plan wird es schwierig.
Ja, in der Vorbereitung, wie gesagt, geht es ja um die Automatismen. Und bei der ersten Runde geht es eigentlich auch nicht um die Performance, sondern einfach
nur weiterkommen.
Ja, also ja. Wie man da jetzt spielt, ist, glaube ich, also für die Mannschaft erstmal nebensächlich. Hauptsächlich kommt beide auch. Für die Zuschauer, ja, es ist oft dann mal für die Drittliga-Fans sozusagen von dem Verein ist es super, aber für die Erstligisten, die Fans, ist das meistens grausam.
Also die ist halt ein Spieler, für den ist ein besonderes Spiel, und das ist Leo Bittencourt, der zwar in Leipzig geboren worden ist, aber sein Vater hat jahrelang für Cottbus gespielt. Ich glaube, der lebt sogar auch noch dort. Franklin Bittencourt. Und für ihn ist halt der Verein, wo er zum Profi geworden ist. Also für ihn ist halt dieses Spiel, wie jetzt auch schon vor 3 Jahren oder wann es war, ein besonderes Spiel.
Ja. Ja, aber sonst, das ist ja wirklich ein Spiel, es ist ja schon lange her, dass wir, glaube ich, gegen die gespielt haben. Das letzte Mal war jetzt vor 2 Jahren im Pokal, ja, aber davor die Zeit. Okay, ja. Ja, da war 2. Runde im Pokal, auch ein 2-1, mühsames 2-1, und ich meine, das ist auch etwas, was ich jetzt hier definitiv nehmen würde, aber wenn man sich jetzt mal wirklich zurückerinnert, dann ist es ja eigentlich die große Zeit ja gewesen mit den Ede Geier damals, ne? Also da war, finde ich auch, da haben wir uns immer schwer getan, also ich habe mir jetzt mal gerade die Gesamtbilanz aufgerufen. Und da sind wir jetzt nicht so der dominante Erstligist. Also jetzt bei 13 Spielen haben wir gerade mal 7 Mal gewonnen. Also ich hätte mir jetzt ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen deutlicher wäre. Und 4 Mal haben sie gegen uns auch gewonnen. Also die sind jetzt auch nicht so, dass man dir sagen kann, ja, das ist so eine Laufkundschaft. Und ich finde, in den letzten Jahren, die sind zwar immer wechselhaft, ne, haben jetzt zwischen 4., 3. und ich glaube teilweise noch wieder 2. Liga oft gewechselt. Aber andererseits, das ist, glaube ich, immer eine motivierte Mannschaft. Also die werden auf jeden Fall alles reinwerfen und sie können uns in Endeffekt ja auch nur ärgern.
Ja, ja. Sie haben ja nichts zu verlieren. Ne? Also schmeißen alles rein und gucken, was bei rauskommt. Und bei uns ist, wir müssen einfach überleben. Also so, ja, das, ich denke mal, wie gesagt, das wird ein Kampfspiel von unserer Seite. Da wird nicht viel Glanz kommen. Wir wollen uns einfach nur durchsetzen. Also so ist wahrscheinlich auch die Einstellung. Also jedenfalls so ist meine Hauptsache, die Runde überstehen und dann kann man weiter gucken. Dann kann man langsam in die Performance kommen.
In die Performance? Ja, klar. Okay, bei den Testspielen weiß ich nicht. Die liefen ja nicht so berauschend anscheinend. Aber trotzdem, ein bisschen was zeigen müssen wir schon mal, ne? Finde ich.
Ja, für die Fans wäre es ja natürlich super, aber ich glaube, Trainer und Mannschaft kommt es darauf an, dass es langsam in die Automatismen geht. Und sich Stück für Stück reinspielen in die Saison. Also ich denke mal, erster Spieltag, darauf wird hinausgearbeitet. Der Der Pokal ist ja dementsprechend zwar auch wichtig, aber ich glaube, für die meisten Erstligisten ist die erste Runde so, darauf arbeiten wir jetzt nicht unbedingt genau hin, sondern eher eine Woche später, dass der Saisonstart, Bundesliga-Start passt.
Aber ich würde da sogar jetzt hier, also ich muss sagen, ich habe jetzt Ferien sein lassen oder Sommer sein lassen für mich. Also ich habe auch nur Sachen peripher wahrgenommen, weil ich finde es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen überraschen lässt. Ich habe auch nur die Ergebnisse jetzt von unseren Testspielen gesehen und auch nur teilweise in Auszügen ein paar Sachen gesehen, so Auszüge von Spielen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon sehr darauf erpicht, die erste Runde gut zu überstehen, weil man merkt ja auch, hier ist direkt Druck auf dem Kessel. Also das ist ja kein Druck, der von außen kommt, sondern von innen. Also man merkt die Mannschaft gerade, meine Friedel mit seiner Ansage, auch Ole Werner, finde ich, macht einen scharfen Ton, wie man das eigentlich nicht mehr so gewohnt ist, finde ich. Also ich finde, er ist jetzt gerade in seinen Aussagen schon teilweise sehr, sehr konkret und spricht Dinge sehr, sehr deutlich an. Und ich glaube, das spricht ja dafür, dass die Mannschaft sich ja auch wirklich gerade Ziele setzt. Und ich gehe davon aus, also die erste Runde, wir werden Cottbus auch nicht unterschätzen. Also ich habe das Gefühl, die wollen auf jeden Fall das mitnehmen, die wollen auf jeden Fall die erste Runde überstehen, weil man muss sich auch so sehen, also für uns ist das ja ein super Zubrot. Also ein Pokal ist ja der einfachste Weg, überhaupt irgendwie international sich vielleicht zu qualifizieren. Und gleichzeitig ist es ja auch einer, der auch finanziell nicht unlukrativ ist. Ne? Also man kann da auch gut noch Kohle machen, wenn man weit genug kommt. Also ich glaube, deswegen.
Und vor allem bist du dann, wenn du das tatsächlich gewinnen solltest, bist du dann wirklich im UEFA Cup und nicht in dem
Conference League.
Ja. Conference League da.
Ja. Ja, und besonders.
Wo Kalle nicht wollte.
Entschuldigung. Ja, genau. Und besonders dann auch das, was Wollitz ja über seine eigene Mannschaft sagt, würde ich unserer Mannschaft auch zuschreiben. Wir können definitiv jeden an einen guten Tag schlagen. Also wenn man jetzt auch in die letzte Saison denkt, und wir haben ja eine Mannschaft, die gerade sich relativ gut erhalten hat. Also wir haben ja wenige richtige schmerzvolle Abgänge gehabt. Und ja, genau, Status quo jetzt, ne? Aber das spricht dafür, dass wir auf jeden Fall wieder ein Team haben, was gut aufeinander eingestellt ist eigentlich. Ja? Und man merkt ja auch dann daran, dass es rumort gerade auch, okay, die wollen jetzt gerade ein bisschen scheinbar besser sein, weil das, was sie ja schon können, das können die ja scheinbar schon abrufen, aber sie wollen halt ein bisschen mehr. Und mit diesem quasi ehrgeizigeren Team und der Einstellung, die wir schon letzte Saison hatten, wo wir Bayern auswärts geschlagen haben, wo wir auch gegen Leipzig und andere Mannschaften sehr, sehr respektable Leistungen gezeigt haben, ich bin definitiv davon ausgehend, dass wir auch im vielleicht Viertelfinale, Halbfinale im Pokal auch die Spitzenmannschaften teilweise noch gut Paroli bieten können. Und deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft sich intern doch einen sehr, sehr krassen Weg dann ausdenkt und sagt, im Pokal versuchen wir unseren weitesten Weg zu machen.
Man, dass sie Ziele hat, klar, kein Thema. Nur ich denke mal, das Trainerteam wird so die Planung, so ist mein Gefühl, so die Planung machen, auch bei anderen Erstligisten, dass der Pokal erste Runde eher nebenher läuft. Es wird zwar ernst genommen, aber so von meinem Gefühl her bei vielen Erstligisten, auch bei Werder, ja, dass so gedacht wird, den Drittligisten müssen wir müssen uns gut darauf vorbereiten, klar, aber ja, wir müssen ihn auch nebenbei nehmen, also nebenher müssen wir das schaffen.
Ja, es muss sich so anfühlen.
Konzentration, ja, die aber Konzentration natürlich auf dem ersten Spieltag, um alles perfekt zu haben, aber gut, perfekt geht ja eh nicht.
Aber andererseits darfst du ja nicht vergessen, also jetzt letzte Saison, dass wir so knapp an den internationalen Geschäften vorbeigeschrammt sind, das war ja eigentlich auch eine Ausnahme. Also jetzt mal ganz
nüchtern. War mehr Schuld der Konkurrenz, als dass es unter
genau,
Dienst war.
Genau. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich mache mir zur Hoffnung für die Saison, aber ich glaube, das internationale Geschäft wird härter denn je für uns. Und ich glaube, auch wenn wir uns steigern und auch wenn wir ja stabiler sind, wir werden natürlich für jede Mannschaft unangenehm sein. Aber das ist wirklich, also ich glaube, der Pokal ist der einfachste Weg. Und da muss man auf dem Punkt da sein. Und ich glaube, das können wir. Und ich glaube, deswegen, ich bin mir umso überzeugter, also wir werden definitiv versuchen, im Pokal alles mitzunehmen, was geht. Und deswegen die erste Runde Pokal, das ist sogar, finde ich, von der Erwartungshaltung und von dem, was man quasi gewinnen oder verlieren kann, ist das eigentlich die schwerste Hürde. Und deswegen, also ich glaube, wir werden da sehr, sehr viel, also ich kann mir das vorstellen, dass das sehr, sehr genau darauf vorbereitet ist. Ansonsten, weil ich habe ja selten eine Vorbereitung gesehen, wo jetzt schon so viel intern und auch außen kritisiert wird wie jetzt. Also die letzten Jahre war ja immer eine Vorbereitung, immer Larifari. Da war ja immer super viel, ja, alles super, alles toll, alles Harmonie hier. Und jetzt gerade merkst du, da ist überhaupt nicht Harmonie, aber haben so ein bisschen die die Störungen sind ja im Sinne von, ey, wir wollen jetzt hier was reißen. Wir wollen jetzt hier eine Mannschaft sein. Ne?
Ja, zwei Dinge, die ich gerne sagen würde. Also einmal, um jetzt zu, klar, die Saisonvorschau kommt nächstes, in der nächsten Folge eigentlich erst. Aber so eine ganz langweilige Mittelfeldsaison würde mir gepassen.
Ja.
Wo du nicht in Europa spielst und auch nichts mit dem Abstieg zu tun hast. So richtig schön langweilig. Würde ich toll finden. Damit der
Puls nicht so hoch geht, ne?
Ja. Nee, würde ich toll finden, weil das heißt, man kann sich koordinieren, man kann frühzeitig planen, auch für die nächste Saison. Wäre toll für mich. Zum Pokal. Also diese Pokalrunde, also diese Pokalsaison, sag ich mal, finde ich mal wieder eine schöne, weil Bayern auch am ersten Spieltag quasi anfangen muss. Weil ich finde es ja immer schlecht, dass dieser komische Supercup oder wie der heißt, auch am gleichen Wochenende ist wie das DFB-Pokal und die beteiligten Mannschaften da erst 4 Wochen später quasi ihre erste Runde spielen, was ich unfair den kleineren Vereinen gegenüber finde, weil da worüber wir gerade gesprochen hatten, war ja dieses, die sind schon im Training oder sind schon im Spielmodus und die erste Kisten sind noch vor der Saison, vom Saisonstart. Und du nimmst dann so diesen kleineren Verein quasi die Mini-Chance gegen jemanden wie, was weiß ich, Bayern, Leipzig oder Co. zu gewinnen. Und jetzt muss auch die Bayern mal da so, dadurch, dass sie weder Pokal gewonnen haben, noch Meister sind und auch nicht Zweiter geworden sind, müssen sie halt auch jetzt am ersten Spieltag gleich loslegen und spielen dann freitags um 20.45 Uhr. Was ich erstmal toll finde, dass die auch mal wieder in diesen Genuss kommen, in der ersten Runde gleich früh anfangen zu müssen und zu stolpern zu können.
Ja.
Und bei uns, wie gesagt, ich...
Aber andererseits, jetzt nicht, dass ich jetzt konsekrieren möchte, aber war es nicht so gegen... Die Bayern sind noch in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden, oder? Gegen
ja, Saarbrücken, ja, ne? Aber ich finde halt, was ich sagen wollte, war, ich meine, da ist die Chance natürlich viel größer, zu stolpern.
Mhm. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut, du hast recht. Also die hatten dieses versetzte Spiel gegen Preußen Münster, genau. Das war nicht, also das Ausscheiden war nicht in der ersten Runde, war es gegen Preußen Münster, da haben sie 4-0 gewonnen. Das recht.
Bei Saarbrücken sind mehrere gestolpert.
Ja, und das war die zweite Runde. Aber ich glaube, weil Saarbrücken hat ja wirklich seinen Grundstein gelegt in diesem Spiel. Also wenn die gegen Bayern nicht so gespielt hätten, dann hätten sie, glaube ich, auch die anderen Spiele danach nicht so gerissen. Ne?
Ich weiß ja noch, wie jetzt hier, also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich in der Nähe von Frankfurt wohne. Und da haben sich die Radios da schön lustig gemacht über die Bayern, dass sie über Saarbrücken gestolpert sind. Und der einem Moderator vom Hessischen Rundfunk hier ist auch der Stadionsprecher von Saarbrücken. Oh. Und also, wie gesagt, den hatten sie dann auch nachts angerufen und so. Aber eine Runde später sind sie selber gegen Saarbrücken rausgeflogen. Totenstille.
Ja, natürlich.
Ja, ich meine, auch Gladbach ist ja dann auch noch über Saarbrücken gestolpert. Also da sind schon einige Erstligisten. Also Saarbrücken ist ins Halbfinale gekommen, aber hatte nicht den leichten Weg.
Nee, definitiv nicht. Das stimmt. Nee,
also überragende Runde gespielt.
Ja.
So, also wie gesagt, mein Tipp jetzt, ich tippe mal an 1-3, also dass wir halt 3 Tore machen und Cottbus nur 1. Ja, es wissen kann es keiner, weil wir gar nicht wissen, wie die Bedingungen dort sind und so, aber ich will einfach Hauptsache irgendwie weiterkommen.
Ja, also der EM-Tippspielsieger tippt an 4-1. Also ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr konkret schnell auch Nägel mit Köpfen machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also Cottbus wird natürlich alles reinschmeißen, aber andererseits, ich glaube, wir werden da gucken, dass wir da schnell, weil unser Vorteil ist auch der, Cottbus hat ja auch 2 Spiele gespielt. Das heißt, wir konnten auch 2 Spiele auf deren Niveau beobachten. Ja, und das heißt, also so kann man sich auch einstellen und ich finde, das können wir ganz gut. Also ich finde, das ist eine Sache, die wir auch wirklich gut im Petto haben, Gegner auch zu analysieren und auch auf uns Gegner einzustellen. Und deswegen, also ich glaube, 4-1, ich glaube, es wird relativ schnell, wenn wir in Führung gehen und dann wird der Rest einfach nur ausgespielt.
Ich glaube, wieder ein 2-0 für uns. Ja, das wird, was ich vorhin schon so angedeutet habe, das wird ein ziemlich Ja, eine durchschnittliche Performance von uns und wir werden es aber mit Klasse überspielen und uns durchsetzen mit 2-0.
Ja, 2-0 glaube ich nicht. Ich habe einen 2-1 getippt für uns.
Mhm. Das ist ein guter Tipp.
Ja, ist zwar immer so ein Standardtipp, aber ich denke mal, ein Gegentor werden wir bestimmt kassiert.
Ja, was glaubst du, wie der Kalle die EM gewonnen hat?
Meine Tipps sind sowieso immer Katastrophe. Also, Tippen ist absolut nicht mein Ding.
Aber ich sag mal, die EM, muss man ja dazu sagen, da musste man was rauchen bei den Ergebnissen. Ja. Oder würfeln. Also
ich schwöre, ich habe nichts geraucht.
Zum Tippspiel kommen wir später nochmal.
Ja.
So, dann können wir kurz mal so auf die Vertragssituation gehen. Also wir können es ja kurz halten. Also mit Weiser, etc., Jinma haben ihre Verträge vorzeitig verlängert. Skelly Alvero ist dann, da wurde doch die Option gezogen, also für 6,5 Millionen. Also die Lyon hat sich jetzt nicht auf einen anderen Preis hat runterhandeln lassen oder so. Ich bin eigentlich ein Freund von Skelly Alvero. Ich mag seine Spielweise und seine Statur da vorne ist eigentlich auch nicht so verkehrt. So mal nicht nur so ein Verteidiger zu haben, der große, sondern auch mal so ein Mittelfeldspieler. Ja, also er muss sich natürlich jetzt auch beweisen, sag ich mal, also dass er das Geld wert ist. Aber ich hoffe, das klappt.
Ich also denke schon.
Ja, ich bin optimistisch, dass diese Verpflichtung auch Werner Geld bringt.
Ja. Ja, also der wird uns spielerisch, fußballerisch helfen, die nächsten mindestens 2 Jahre, denke ich mal. Mhm. Und dann wird das wahrscheinlich wirklich einen guten Preis auf ihn geben. Also ich glaube nicht, dass er die ganzen 4 Jahre des Vertrages bleibt, aber
wir werden. Jetzt 18 ist auch okay.
Ja, also wir werden eine gute Summe jedenfalls für ihn bekommen, bin ich mir sicher, wenn er vorzeitig dann geht. Also er wird gut für uns performen und
ja, hoffentlich verletzungsfrei bleiben.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig.
Ja, aber sonst, das ist ja das, was wir gerade, also ich wollte das jetzt gerade auch schon sagen mit unseren Vertragsverlängerungen, das sind ja im Endeffekt teilweise leider auch nur die Optionen im Sinne von, wir kriegen höhere Ablösesummen, wenn sie dann doch gehen. Also etc. gibt es ja immer noch Gerüchte drum, ne? Aber andererseits sind wir gerade auch noch...
Aktuell ist es Mossé.
Genau, ja. Wir sind leider noch im Gerüchte-Dschungel. Ich nenne es immer so ein bisschen Dschungel, weil es ist einfach so unkonfus. Es gibt tausende Gerüchte und man weiß nie genau, wo man eigentlich jetzt steht und so weiter. Ich finde deswegen auch, bin ich immer froh darum, wenn es dann mal vorbei ist und nicht anfängt, besonders weil es ja auch oft der August ist, wo dann die Bundesliga anfängt, gleichzeitig das Transferfenster noch offen ist. Das ist ja immer so ätzend, weil da fängst du an mit den Spielern und Mannschaften, hast dich total darauf eingestellt und dann gehen sie trotzdem noch, ne?
Ja, ich verstehe das zwar schon, aber andererseits ist es auch gut, falls sich doch eine wesentliche Person verletzt.
Ja, das stimmt.
Kannst. Also, das ist halt ein Für und ein Wider.
Ja, ich finde es so blöd, weil man ja eigentlich sich ja einstellen möchte. Man möchte ja auch sich vorbereiten. Deswegen heißt es ja nicht umsonst Vorbereitung. Ne? Und wenn dann ein Spieler dann erst dazukommt, wenn dann schon eigentlich die Vorbereitung vorbei ist, dann schon mittendrin ist, es ist schwer. Und da muss man auch eine gewisse Art von Spielertyp haben, der dann auch das Ganze kann. Weil nicht jeder kann das. Und wir haben es in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen. Also viele Spieler brauchten auch erstmal eine ganze Hinrunde, bis nicht vielleicht sogar eine ganze Saison, um dann richtig drin zu sein. Also deswegen, ich bin jetzt gerade...
Genug Beispiele bei Werder.
Genau, und deswegen, ich bin jetzt gerade auch so, ich glaube, das liegt aber auch an Werner. Ich glaube, das ist nicht nur einfach so, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt so die Spieler, sondern es ist auch Werner, weil Werner auch nicht direkt jeden auf Anhieb direkt so alles zutraut.
Ja, aber guck mal, auch bei einem Rashica, der hat ein halbes Jahr gebraucht, bis er bei Werner richtig angekommen ist.
Ja, das sind natürlich die Legionäre von außen. Das
war doch die Vor-Werner-Zeit.
Ja, das sind die auch von außen, also weil das Niveau oft in der Bundesliga ist ja ein anderes Niveau als jetzt in keine Ahnung, in welchen Ligen. Also es ist halt wirklich nochmal eine Ecke, finde ich, mehr, weil das merkt man, also ich finde immer, man merkt es bei unseren dänischen Spielern, ne? Wenn man jetzt sieht, den Stay, ne, und so weiter, die hatten ja auch immer, obwohl, finde ich, die dänische Liga nicht unterschätzen ist, aber trotzdem merkt man da, die brauchen da erstmal ein bisschen. Ich bin jetzt bei Grüll sehr gespannt. Also klar, mit seinen Eskapaden jetzt in der letzten Saison, ne, bei Rapid, hin und her muss man jetzt auch.
Ich würde das Thema auch nicht zu groß machen.
Genau, nee,
das war ja
genau.
Ein Ding war das. Also, ja. Sonst hat man ja nichts gehört. Ja. Also,
aber ich bin da jetzt gespannt, weil ich auch die Hoffnung habe, dass wir jetzt dann wirklich sowohl über rechts, links als auch über rechts dann auch jetzt jemanden haben, der Tempo macht, weil das ist ja ein Typ, der wohl wirklich extrem Geschwindigkeit auf den Platz bringt und das brauchen wir.
Ja, und wo ich auch optimistisch bin, ist Keke Top. Also ich fand ihn bei Schalke schon für sein Alter und sowas, fand ich ihn schon sehr gut. Der hat sich sehr gut im Herrenfußball eingefügt. Er hat einen richtig kräftigen, guten Körper für den Strafraum. Also das könnte richtig gut passen da mit Jinma von links, Grill von rechts und Top in der Mitte oder so. Ja, dann ist zwar kein Platz für Duxch, aber ja.
Ich sag mal, A.1 bei Duxch. Das Thema ist noch nicht durch.
Mhm. Ja.
Allerdings bin ich auch so, dass ich denke, dass wir Duxch nicht unbedingt abgeben sollten. Weil ja, seine Körpersprache, aber die war auch bei Mesut Özil bescheiden, ja. Sprache. Und ist Weltmeister geworden. Also deswegen. Er bringt aber halt auch Werder, also in den letzten Jahren hat er auch immer genug Punkte und Tore gebracht. Also das ist halt, das darf man auch nicht unterschätzen. Man darf ihn halt nicht nur so kritisieren, muss halt aber reingucken, dass er halt doch was bringt. Aber wie gesagt, klar, er sollte nicht mehr zwangsläufig gesetzt sein, ja. Also wenn dann vom Spielsystem andere besser passen, dann müssen die spielen.
Mein Gedanke ist da ja nur, wenn es wirklich jetzt fest auf 3-4-3 laufen soll, dann ist von meiner bescheidenen Meinung her Duxch nicht der Spieler, der da unbedingt reinpasst. Er ist kein Linksaußen, er ist auch kein richtiger Mittelstürmer. Eigentlich die Position von Duxch gibt es dann nicht mehr. Ist meine Meinung. Also in der Zweistürmer-Dings ist er gut, wo er sich bewegen kann, wie er will. Aber in einem Dreistürmer-System, also er braucht seine Freiheiten, dann ist er gut. Hat er die nicht, sieht man, dass er unzufrieden ist, dass er nicht richtig mitmacht. Auch wenn wenn Ole Werner sagt, er macht immer mit, aber man sieht es ja als Zuschauer, dass er da abwinkt, dass er stehen bleibt, dass er Wege nicht macht, dass er Läufe nicht mal antritt, die er hätte machen sollen. Ne, und deswegen 3-4-3, das ist nichts so, wo ich denke, das ist was für Duxch. Ein 3-5-2 oder ein 4-4-2 oder so, ja, aber sonst wäre, glaube ich, eine andere Aufstellung besser beim
3-4-3. Ich denke mal, dass wir werden dieses System, was wir spielen, dann Pokal und ersten Spieltag dann sehen, was dann tatsächlich die Zukunft bringt. Oder vielleicht sind es ja auch mehrere Systeme. Ich weiß es nicht. Also es weiß halt nur Ole Werner, was er plant.
Ja, und besonders Marvin Dürkstäber hat ja auch jetzt Besserung gelobt. Nicht nur, was die Karten betrifft, sondern ich glaube auch so, ne, seine Haltung auf dem Spielfeld. Ich glaube, das ist ja...
Karten, es ist ja ab der neuen Saison das, was auch in der Europameisterschaft war, dass nur der Kapitän zum Schiedsrichter gehen darf. Und das war allein das, war der Grund wahrscheinlich, wieso er nicht mit zu Ehren gekommen ist. Also ich meine, das ist dieses mit diesen Karten, dass nur der Kapitän zum Schiedsrichter darf, um die ganze Diskussion mal quasi rauszubringen aus dem Spiel, was ich ja auch gut finde.
Ja.
Aber das könnte echt eine schwere Saison für Spieler wie Duxch und Mario Götze werden.
Absolut, ja. Das
und einige Bayern-Spieler.
Ja.
Weil, wenn man Bayern sich anguckt, allerdings, egal in welchem Spiel, da rennen ja gleich immer 10 zum Schiri.
Ich erinnere mich ja nur an vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, als Moisander noch bei uns Kapitän war. Da gab es auch diese 0-0-Geschichte, die so wegen Diskussionen und wo er dann auch schnell irgendwie eine gelb-rote hatte mal. Das ging dann aber auch, ist es dann auch im Laufe der Saison, hat es keinen mehr interessiert.
Aber jetzt mal zurück zu Duxch. Also ich glaube, er wird immer noch wichtig sein und ich bin dafür, dass er bleibt, weil ansonsten sehe ich nachher bei uns vorne nur noch Jugend forscht. Also, genau, also mir fehlt ein bisschen dann die Erfahrung. Und Duxch ist ja für mich auch, ja, du hast recht, Panski, im Sinne von, das wird auf jeden Fall dann auch ein bisschen schwierig, seine Rolle genau zu finden. Aber andererseits genau das brauchen wir, weil er ist ja der Freigeist, der auch wirklich eine Situation schafft, die der Gegner auch nicht unbedingt berechnen kann.
Ja, das stimmt auch wieder.
Deswegen, also ich glaube, dass so, das sind so zwei Punkte, wo ich sage, ey, der ist da unheimlich wichtig für uns. Das kann natürlich manchmal auch, ist Fluch und Segen. Also an manchen Tagen kann es uns auch so richtig in die Scheiße reiten, weil wenn es dann eh nicht funktioniert, dann ist auch unser Spiel ein bisschen, ne? Also wir sind da schon ein bisschen abhängig von. Aber andererseits, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Saison vielleicht auch so eine Mischung aus, ja, vielleicht dann aus der Bank heraus, aber gleichzeitig wieder aus dem Spiel, je nach Gegner. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ihn dann haben, weil er ist für uns auf jeden Fall immer ein Trumpf. Und er ist jemand, der immer auch was bringen kann. Ansonsten nehme ich vorne einfach viel zu viele Spieler, die nicht die Erfahrung mitbringen, die er gerade hat.
Ja, ich glaube allerdings auch, dass er nicht mehr die Spielzeiten bekommen wird, die er letzte Saison hatte.
Ja, genau.
Also, dass da viel mehr auch die Jungen mit reinkommen. Und ich glaube halt auch irgendwie so, dass mehr so eine, also nicht mehr so ganz, nicht mehr da vorne, sondern viel mehr so Richtung Zehner-Positionen für ihn günstiger wäre. Mhm. Weil er braucht halt auch, das, aber das ist kein Geheimnis, zu viele Chancen für ein Tor.
Ja.
Und ich würde mir auch wünschen, also entweder, dass er die Eckbälle jetzt besser schießt oder dass es vielleicht nochmal mehr Alternativen gibt, die auch eine Ecke schießen können.
Also ich wäre eher dafür, dass eine Alternative da mal kommt und er vielleicht mal im
Strafraum steht. Ja, ich sag mal, klar, könntest du sagen, Stürmer muss da rein. Allerdings, die meisten Tore, vermute ich jetzt mal, ohne es zu wissen, bei der Ecke fallen durch Kopfbälle. Wer macht kaum Kopfbälle? Duxch.
Ja.
Muss das trainieren, Mann.
Du, wenn ein Ball kommt, dann geht er lieber noch einen Schritt zurück, um mit der Brust anzunehmen.
Was meine Idee öfters mal gewesen ist, bei unseren Ecken Duxch an der Strafraumkante zu stellen, da also so 16, 20 Meter vom Tor, weil er ja vieles direkt auch macht. Und wenn dann ein Abpraller kommt, soll er das Ding direkt nehmen, wie er es ja gerne macht. Das wäre mal eine Option.
Dann red mal mit Ole.
Die Ecken macht. Nochmal bitte?
Dann red mal mit Ole.
Ja, ich glaube, ich rufe ihn mal an.
Ja, wichtig wäre vielleicht, dass wir aber auch trotzdem, weil ich sehe gerade, nämlich wenn ich mir den Kader anschaue, zu viele Leute trotzdem noch an Offensivleuten, die wir haben. Dafür sind wir einfach da nicht so, also ich sehe jetzt gerade Burke und Kovnacki, wo ich aber denke, muss man die unbedingt halten, ne? Also Kovnacki tut mir ein bisschen leid, aber
HSV wollten da doch wohl doch nicht.
Ja, leider doch nicht, ne? Also bei uns funktioniert es einfach nicht, ne? Wenn man bedenkt, ich habe das letzte noch gelesen, der ist ja damals nach Düsseldorf gekommen von Sampdoria Genua für schlappe 6,5 Millionen. Also das ist echt so einer, wo ich denke, mein Gott, der kann das ja wahrscheinlich, ne? Aber bei uns, ja.
Liegt das dann auf dem Rasen.
Ja, richtig.
Und ich sag mal, Burke.
Ja, das ist auch, aber man muss sagen, der hat jetzt auch wirklich, also da war unsere Station jetzt auch, glaube ich, wirklich seine letzte große Station im Sinne von, das war seine letzte Chance, weil er hat es jetzt.
Ich sag mal, wir haben ihn ablösefrei bekommen, das war das Gute daran.
Ja.
Wir haben kein Geld bezahlt, aber es wäre halt schön, das Gehalt und den Kaderplatz frei zu bekommen.
Ja, also genau.
Bei Burke ist im Gegensatz zu Kovnacki absolut fehlende Einstellung. Also wenn der nach 3-4 Wochen, ist es ja meistens so, dass der aus unerfindlichen Gründen keinen Bock mehr hat. Also bei jeder Station bis jetzt sei der von uns, also bei uns gewesen ist. Der hat ein paar Wochen bei uns, war er gut, dann haben wir ihn verliehen. Also dann ging die Scheiße los, dass er nichts mehr kam. Dann haben wir ihn verliehen. Da war er dann auch ein paar Wochen gut bei seiner ersten und auch dann bei der zweiten Station. Also der hat ein absolutes Einstellungsproblem. Für den ist, glaube ich, Profifußball durch. Der macht, glaube ich, mehr Influencer als also auch
vom Kopf. Influencer ist seine Frau.
Ja, aber er ist ja auch gerne dabei. Also,
ja, natürlich. Ja.
Und also im Gegensatz dazu, Kovnacki hat eine absolute Einstellung und freut sich eigentlich auch, ist stolz, bei Werder zu spielen oder unter Vertrag zu stehen.
Letztes Jahr die Vorbereitung, da hat er ja alles in Grund und Boden geschossen. Und dann in der Liga hat es halt nicht gescheit hinbekommen. Und aber bei Kovnacki sage ich mir, den finde ich einen guten Spieler. Ach, es funktioniert gerade bei uns nicht.
Ja, und das Schlimme ist ja auch, ich glaube, am liebsten würde er wahrscheinlich wieder zu Fortuna zurück. Aber das ist ja schwer vermittelbar, weil dann müssten sie ihn dazu kaufen. Und ich glaube, das würde man, wenn man ablösefrei gegangen ist und dann nachher wieder vom Verein zurückgekauft wird, ich glaube, das wäre in Düsseldorf schwer zu vermitteln. Also sind die Düsseldorfer dann doch nicht so, dass sie sagen, wir nehmen den auf jeden Fall gerne zurück.
Da muss halt Ole Aluf sagen, ja, wollte Werder Gefallen tun oder irgendwie sowas.
Ja.
So viel zu den Vertragssituationen. Ich hätte noch eins, was ich mir kurz erwähnen wollte, ist, dass wir mal kurz darüber reden sollten, wie der Kader noch für verstärkt werden sollte oder geändert werden sollte. Also einmal klar, das Thema Cater ist immer noch offen. Mal gucken, was draus wird. Also glaube ich, wird er bei Werder nicht mehr bekommen. Und mit den Kaderplätzen, weil ich denke, so gerne ich ihn habe, aber ich denke, Velkovic ist auch, wo man sagen müsste, er sollte sich vielleicht auch mal was Neues suchen. Also ich irgendwie habe ich das Gefühl, er kommt nicht mehr zu dieser alten Stärke zurück. Er macht einen soliden Job, aber es ist irgendwie, er wird nicht stärker, sagen wir so. Mhm. Und Pieper, ja, hätte ich auch so als Verkaufskandidaten gesehen, aber er verletzt, er fällt wieder mehrere Wochen aus. Da bräuchte man noch einen Innenverteidiger. Ich sag mal, mit Linen und Stay sind wir da auf der 6er-8er-Position eigentlich ganz gut aufgestellt. Weiß nicht, ob man da noch einen Backup bräuchte, war ja auch groß nicht mehr da ist, er seine Karriere beendet hat. Ich weiß jetzt nicht, was da geplant ist, wer da so reinrutschen soll auf diese Position, so als Backup. Ja, ansonsten haben wir ja schon gesprochen, dass wir jetzt auf den Außen, also mit Gül, dass wir da auch hoffen, dass das gut funktioniert mit Geschwindigkeit. Mhm. Ja, was habt ihr da noch für Wünsche?
Also ich glaube, mit Velkovic, der ist mir dafür einfach doch zu konstant. Du hast recht. Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, er persönlich wird das wahrscheinlich auch so sehen, dass er gerade so ein bisschen da stagniert, ne? Mhm, was seine Entwicklung betrifft. Frage ist natürlich immer auch so, hat er vielleicht sogar sein Optimum schon erreicht?
Das meinte ich damit. Also es ist so, irgendwie, ich sehe da kein Weiterkommen mehr.
Ja, ja, aber ich persönlich sehe jetzt gerade so, ich glaube, das ist das, was er kann. Und besonders, er ist ja auch, also er war einer von den Leuten jetzt auch in der Saison, die mit am wenigsten verletzt waren, ne, und am konstantesten eigentlich auch waren. Also er ist natürlich in manchen Situationen, sieht es immer noch unglücklich aus. Ich sehe jetzt gerade so ein bisschen bei uns eher das Problem mit Pieper, weil der wieder verletzt ist. Und ich sehe jetzt einfach.
Auf Dauer sehe ich da keine Zukunft bei ihm.
Ja, der Weg gerade ist für mich wieder sehr lang für ihn in die Mannschaft. Also ja. ich bin da wirklich auch so ein bisschen überfragt, was so ein bisschen die Situation bei ihm betrifft. Ich halte ihn immer noch für einen fähigen Spieler, besonders wir dürfen nicht vergessen, der ist ja auch gerade erst 26, ne? Also der ist ja auch gerade in der Situation, dass er gar nicht mal, also der hat ja seine besten Jahre, kann man eigentlich fast sagen, noch vor sich.
Aber er muss spielen.
Ja. Also ich hoffe darauf, dass er diese Saison ein bisschen stabiler wird. Aber andererseits sind wir ja auch immer ein Verein gewesen, der für solche Spiele immer gut war, ne? Also wir haben ja immer die Geduld auch gehabt. Und ich glaube, das gibt der Kader auch gerade in Verteidigung her. Also, dass wir da auch Geduld haben können, denn denk mal, Friedel haben wir, einen Stark haben wir, haben jetzt auch einen Velkovic, der wirklich auch konstant ist, und wir haben jetzt einen Malatini, der letzte Saison auch bewiesen hat, dass, wenn es darauf ankommt, er auch reinkriegen kann, und ein Anthony Jung macht das auch immer in den Verteidigung gut. Also, ich sehe jetzt gerade da auch nicht so den Bedarf, dass wir sagen müssen, okay, ja, also Innenverteidigung ist für mich kein Problemfeld. Ja, ich finde das mit der Sechserposition sehe ich auch so, aber andererseits der Skelly ist ja jemand, der auch Sechser machen kann.
Ach, den habe ich gar nicht
umschrieben. Genau, ne? Also das ist so etwas, was er gut kann. Also für mich ist das immer noch die Frage, und das ist jetzt so ein großes Fragezeichen für mich, was so ein bisschen das offensive Mittelfeld, weil da muss man immer noch sagen, aus der letzten Saison, wir haben da einfach keine Torgefahr. Ne? Ja. Und da ist für mich die Frage, wer ist da jetzt?
Romano Schmid macht einen guten Job, aber er ist zu torungefährlich.
Ja gut, jetzt in der M hat er gezeigt, er mag es auch, ne? Er muss das jetzt auch bei uns ein bisschen mehr zeigen, aber er sagt ja selbst auch, er möchte ja auch mehr Führungspositionen und Führungsqualität zeigen. Und deswegen, da bin ich jetzt optimistisch, aber andererseits, wir brauchen da auch mehr Leute, die auch mehr Offensivdrang haben. Und da bin ich jetzt mit den unseren Eminem, ne, Hansen Arön, da optimistisch, aber andererseits, da ist auch wieder die Frage, Jugend forscht und wie viel, da muss man ein bisschen Zeit geben. Also entweder der kommt rein und es funktioniert einfach auf Anhieb, das kann natürlich auch sein. Kann aber auch sein, dass es dann erstmal wieder eine Zeit lang dauert.
Okay, ich würde sagen, das waren gute Schlussworte für das Thema.
Ja.
Und dann gehen wir zu dem Tippspiel. Und wieder erwartend gab es einen Gewinner bei der EM, den wir alle kennen. Herzlichen Glückwunsch, Kalle.
Ja, danke, danke.
Aber ich sag mal, punktgleich mit OWL.
Ja, aber das liegt ja auch daran, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch einen Tipp nicht gemacht. Also habe ich das Finale, glaube ich, nicht getippt. Ich glaube, ein Spiel habe ich gar nicht getippt. Da habe ich was ganz vergessen, weil ich leider in so vielen Tippspielen war. Ich hätte natürlich auch gewonnen.
Bei deinem Tipp. Nee, da waren ja auch da Tipps, also waren ja auch Ergebnisse dabei, die kannst du ja nicht tippen. Also das ist ja.
Ich sag nur Halbfinale 8 Punkte, ne? Also.
Aber ja, ich meine, ich fand es ja schon schlimm genug, dass England bis ins Finale geschafft hat mit diesem Anti-Fußball. Ja. Und ich habe die ja live in Frankfurt gesehen gegen Dänemark. Also da waren die Engländer am Getränkestand, haben mehr Stimmung gemacht als im Stadion selbst. Also diese von den Stimmungen der Engländer war ich bitter enttäuscht. Also das war echt eine Katastrophe.
Okay.
Also wie gesagt, aber mir geht's ja, die Spieler selbst von England, das sind Granaten. Also die von der Qualität. Aber dieser Southgate-Fußball ist echt eine Frechheit, ein Verbrechen am Fußball.
Ja, aber du musst so sehen. Also da, wo man viel Licht hat, braucht man manchmal ein bisschen Schatten. Ne? Also die Engländer sind da einfach der Schatten gewesen, dieser EM.
Ey. Operationssaal gibt es auch keinen Schatten.
Southgate soll doch bei Trainer von Hoffenheim werden. Du wirst es öfters sehen.
Ja, meinetwegen. Das kriegt eh keiner mit in dem Stadion. Ja, okay. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben auch dann gleich wieder das neue Tippspiel gestartet, halt jetzt zur Bundesliga-Saison. Also, wenn ihr angemeldet seid, müsst ihr einfach nur weiter tippen. Ansonsten meldet euch an unter kickdeep.de/soccer-tippspiel. Da. Wie gesagt, ihr habt bis zum ersten Spieltag könnt ihr auch noch die Bonustipps bringen. Erste Trainerentlassung, Meister, Torschützenkönig und die letzten drei, also die Absteiger, die letzten drei Plätze tippen, wie auch immer. Ihr wisst das, ihr seht das, macht einfach mit. So, dann wäre das mit dem Tippspiel. Und dann kommen wir zu den Fundstücken. Sammy, was hast du denn gefunden?
Also, ich war mit meiner Tochter und mit meiner Freundin im Südseecamp. Ein Campingplatz, ein ganz großer Campingplatz. War ganz gut und wir haben uns mal gesagt, keine Medien, also kein Fernsehen, kein Handy und so weiter. Und ich habe angefangen, wieder ein Buch zu lesen. Der Vater Dark Ada, wer sich im Thema Warhammer 40.000 auskennt, der weiß Bescheid. Das sind drei Romane und ich kann das nur empfehlen. Wer auf so welche Bücher steht, der sollte sich da mal besorgen. Das war schon mein Fundstück. Mehr habe ich nicht.
Ein krasses Cover. Ich habe es gerade mal aufgerufen.
Ja, das ist, glaube ich, der Imperator von den Dark Eldern, der da drauf abgebildet ist.
Ja, ich sag mal, das sieht aus wie so ein Cover vom Metal Band. Ich würde aber dann einfach mal gleich reinschalten und mit zwei Filmen. Das eine ist Beverly Hills Cop XLF. Also es gibt eine Fortsetzung von Beverly Hills Cop, was gleich bei Netflix erst gar nicht im Kino war, erschienen ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir angesehen, oder wie Sammy sagen würde, ja, schlecht war er nicht. Ja, es war okay. Also
sie sind alt geworden.
Ja, sie sind alt geworden und ich sag mal, bei dem von dem Befehlskopf mit diesem Locking, den musste, habe ich erst mal eine Sekunde gebraucht, bis ich ihn wiedererkannt habe. Mhm. Aber es ist eine okaye Fortsetzung. Nichts, was in die Geschichte eingehen wird. Aber ja, es war und gewisserweise unterhaltsam. Also jetzt nicht so der richtige Top-Fund, aber ja, man kann es ja mal erwähnen.
Ja, man fühlte sich absolut unterhalten. Also ich fand es auch gut. So, ich würde das auch sagen, das ist eine definitive Empfehlung.
Ja, also wie gesagt, mich hat es jetzt nicht ganz so komplett gefesselt, aber es war okay. Es war ein schöner Abend. Also danach haben wir uns erst nochmal die anderen Filme angesehen. Das hatten wir auch beim nächsten Fundstück, nämlich Bad Boys 4, Ride or Die. Das ist also die Fortsetzung von den Bad Boys Filmen und der erste Film von Will Smith seit der Geschichte von dem Oscar-Nominierung, von Oscars, wo ich jetzt auch da damals diese nicht so ganz verstanden habe, diese ganze Aufregung darum. Aber ich fand, waren wir im Kino und ich fand mich gut unterhalten. Also es war, ich mag die Bad Boys-Filme. Natürlich kann man das eine oder andere kritisieren, aber ich, wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und das hat mich gut abgeholt. Und allein warte ich ja immer auf die Bad Boys im Gesang. Also das ist halt das, was ich haben möchte. Natürlich, der erste Film, der erste Teil geht über allen anderen. Klar. Und man sieht halt, dass sie älter geworden sind, vor allem Michael Williams, nee, wie heißt der?
Martin Lawrence.
Ja. Martin Lawrence sieht man die Jahre, Jahrzehnte an. Und dafür hat sich Will Smith eigentlich gut gehalten. Und ich bin halt auch noch ein Kind von, also der mit Will Smith groß geworden ist, Prinz von Bel-Air und so. Mhm. Und deswegen sehe ich den halt immer gerne. Also wie gesagt, für mich war es ein guter Film.
Den muss ich auch noch angucken. Okay, ich gehe mal rein. Also durch die Sommerpause habe ich jetzt auch viel Zeit gehabt, mal ein bisschen was anzusammeln an Fundstücken. Hier auf jeden Fall jetzt mal so die drei, wo ich sage, das ist akut gerade das, was ich empfehlen würde. Der erste ist Twisters. Mehr oder weniger vielleicht eine Fortsetzung von den Twister, ne, den man von 1996 noch kennt. Unheimlich guter Film, finde ich.
Ich habe diese im Kino diese Voranzeige gesehen. Und also bei Twister hat für mich sofort Erinnerungen an den Twister-Film. Also auf den 90ern.
An die fliegende Kuh erinnert. An die fliegende Kuh muss ich mich erinnern.
Ja, das ist ja so der iconic Moment. Den gibt es hier leider nicht. Also man muss sagen, also ich hatte auch jetzt erwartet, dass da irgendwas Ähnliches kommt, vielleicht ein Schaf oder so, aber nee, diesmal hatten wir da nichts in diese Richtung.
Ja, was die Tierschützer dann sagen.
Ja.
Das ist heutzutage.
Aber
wie gesagt, ich habe diese Vorzeige so, nimmt mich sofort mit, also diese Vorzeige an die Filme aus den 90ern.
Ja, der Film ist definitiv auch so eine Hommage, würde ich fast sagen. Der reiht sich sehr gut ein, ist natürlich jetzt, hat eigentlich gar keinen Bezug, also keine der Figuren aus Teil 1, also aus Twister, kommt mehr vor. Aber es ist halt so sehr ähnlich, ne, gehalten. Man muss aber mal sagen, man merkt den Unterschied, also ich habe es mir jetzt auch in IMAX dann auch gegeben und man merkt den Unterschied einfach auch, was so ein bisschen die Darstellung betrifft. Ne? Und die Action ist auch viel, viel näher beieinander, weil ich finde, so im Twister, im Original waren es ja nicht so viele. Hier ist es wirklich so, dass ich würde mal sagen, einer zu viel ist, also einer weniger hätte es auch getan. Ich finde aber auch hier, ähnlich wie in den Original, spielt einfach auch die Charaktere und die Schauspieler machen es einfach auch verdammt gut. Also in Glenn Powell, den ich am Anfang so dachte, weil ich habe den Trailer gesehen und gesagt, was ist das denn für so ein Macho-Typ? Aber ich finde, der spielt das einfach verdammt gut. Also Glenn Powell ist für mich so gerade einer der Schauspieler des Sommers, so für mich, den ich entdeckt habe. Hat jetzt einige Filme rausgebracht, die echt unterhaltsam sind. Ne? Mal sehen, was er jetzt in den nächsten Jahren dann auch noch weiter rausbringt. War ja eigentlich bisher immer nur bekannt hier über die Top Gun-Fortsetzung als Wingman. Wirklich, der Film ist wärmstens zu empfehlen und am besten wirklich jetzt gerade noch, wenn er vielleicht noch läuft im IMAX, weil der einfach da nochmal die Tornados und die Action einfach nochmal viel, viel krasser rüberkommt. Ne? Also wirklich. Für diese Leinwand ist so ein Film geschaffen worden. Ne? Wie der viel später im Fernsehen oder auf dem Bildschirm dann auch rüberkommt, ist eine andere Frage. Aber hier erstmal muss ich sagen, wow. Ne? Also das ist wirklich so ein Sommerkinofilm, wo ich sage, ne, den muss man auf jeden Fall auf einer großen Leinwand sehen. Und da ist wirklich auf jeden Fall viel, viel bei zu haben. Die Geschichte ist sogar sehr ähnlich zu den Twister-Original. Also es gibt wieder eine zwei Forschergruppen, die versuchen, so ein bisschen zu analysieren, wie so diese Tornados funktionieren und wie das quasi entsteht und in der Hoffnung dann darauf vielleicht sogar Prävention zu betreiben, dass sie dann das vorhersagen können und dann natürlich auch damit Leben retten können. Ne? Also sehr ähnlich.
Der Wingman oder Hangman, wer da ist da mit dabei?
Wie bitte?
Du hast gesagt, den man als Wingman kennt. Oder
Hangman. Ich meine, das war der Wingman doch bei...
Nein, ich meine, den Hangman, glaube ich, war der, den habe ich mich auch in Horrorfilm gesehen, vor geraumer Zeit. Das hat mich so irgendwoher kenne ich, bis ich dann, bis mir dann so runter vorgekommen ist, so, ja. Aber okay, ja.
Ja. Das zweite, und das ist jetzt gerade noch viel aktueller, ich habe mir jetzt auch am Wochenende dann Deadpool und Wolverine angeschaut, nee, nicht am Wochenende, aber dann ein bisschen später, auch ein super Film, wenn man natürlich auch so ein bisschen die Figuren mag, also Deadpool.
Also Deadpool mag ich mit seinen Sprüchen.
Ja, genau. Also und das ist ja das Stichwort einfach. Also man muss sagen, die Geschichte, hanebüchen, bitte nicht drüber nachdenken, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Es ist einfach ein absolut nur Film, der von Sprüchen, Cameo-Auftritten und einfach coolen Action und einfach, es sind die beiden Figuren, Deadpool und Wolverine, die tragen natürlich den Film und alles andere ist eigentlich fast egal. Also es ist wirklich, und das sagen auch wirklich alle, dass es einfach, es geht um die Unterhaltung, es geht um das Feel-Good, also es gibt auch wirklich die, fast in jeder Rezension sieht man einfach, dass man selten so viel gelacht hat. Also es ist einfach ein super lustiger Film und das ist einfach so, ne, wenn man Deadpool mochte, wenn man Wolverine als Figur, weil das ist für mich also, der Grund gewesen. Ich
habe die X-Men-Filme nie gesehen, aber Wolverine kenne ich nur von also ein Kollege hat mir erzählt und daraufhin habe ich das mal gegoogelt, weil wegen den langen Fingernägeln. Also das ist quasi X-Men mit den Scherenhänden. X-Men mit den Scherenhänden in halt was das Marvel oder was auch immer in diesem System halt, ja?
Ja.
Und ja, ich hatte mal eine Kollegin, die auch so eine Sohn, der hat sie immer nur Wolverine genannt. Mhm. Ja. Und ja. Pansky, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich hatte einen absoluten Internetabsturz, also war alles weg.
Okay,
ja.
Gut.
Okay. Wie gesagt, daher kenne ich, also ja. Und von Tom Fugger, die Katze heißt auch Wolverine. Ja.
Ja, das stimmt. Die ist auch Wolverine.
Naja, auf jeden Fall, das ist wirklich einfach so totales Feel-Good-Film und wirklich, ich habe auch Kommentar oder quasi Zitat von Tina, also selten hat die mich so lachen hören im Kino, also es ist wirklich ein total toller Film, den man wirklich wärmstens empfehlen kann. Und ich finde einfach auch Ryan Reynolds in dieser Deadpool, das ist einfach so ganz, ganz toll. Abgesehen davon finde ich aber auch, kann man sagen, es ist ein bisschen Abgesang, weil eigentlich kommt ja alles zusammen, was gerade diese MCU, also diese Marvel-Reihe, einfach nur ausmacht. Und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen das Ende dieser Reihe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, also wahrscheinlich wird es nur noch ein Neustart kommen, weil das ist ja eigentlich auch eine Persiflage auf die ganzen MCU-Filme, die ja eigentlich immer nur von diesen Iconic Moments leben, von diesen Sprüchen, von diesen lustigen Momenten. Und da wirst du jetzt auch wirklich, glaube ich, nicht mehr das Kommen sehen. Du wirst wahrscheinlich jetzt vielleicht einen ganzen Neustart sehen, dass wir versuchen, mal einen ganz neuen Ansatz zu finden. Und Deadpool für mich ist halt so ein bisschen der Totengräber des Ganzen. Aber im Positivsten, also wirklich im absolut Positivsten. Ich finde, das besser kann man eigentlich so eine Reihe nicht beenden. Ja, und mal sehen, was jetzt danach kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hugh Jackman nochmal auftritt in dieser Rolle. Ne, das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen sein Abgesang. Aber andererseits hat man ihn jetzt auch noch mal gesehen in einer Form, wie die Fans es immer wollten. Ne? Weil er hatte dieses gelbe Kostüm, also dieser gelbe Wolverine. Und das ist jetzt noch mal etwas, was die Fans dann auch noch mal feiern. Ne? Für mich auf jeden Fall ein total toller Film.
Das Einzige, was ich gelesen habe, es soll wahrscheinlich Lady Deadpool auch noch kommen. Mal gucken, was das wird.
Ja, also es gibt da sehr viele Punkte, wo man anschließen kann. Der Film gibt viel her. Aber da ist auch wieder so ein bisschen die Frage, muss das sein und wird das wieder erfolgsversprechend sein? Ich glaube, man muss jetzt da wieder ein bisschen drüber nachdenken, dass man jetzt die nächsten Schritte auch klug sind. Ich finde, das ist ja das, also es ist ein unterhaltsamer Film, der auch seine klugen Momente hat. Ne? Und ich finde die Balance, also Wolverine, das ist für mich sehr offensichtlich geworden in diesem Film. Also Hugh Jackman als Wolverine schafft einfach immer perfekt die Balance zu finden. Der ist für mich wie so eine Wasserwaage, die einfach immer genau weiß, wie viel Drama und wie viel Komik man braucht. Und ich finde, das ist, also ohne Wolverine würde dieser Film wirklich richtig schlecht wahrscheinlich sein, weil er ist der Einzige, der so ein bisschen noch das Drama reinbringt, was man dieser Film auch nochmal braucht. Ja, und deswegen, ich glaube, ohne jetzt Hugh Jackman weiterhin als Wolverine, das wird für die Reihe ganz schwer. Deswegen meine ich, ein Neustart ist jetzt eigentlich auch da notwendig. Muss man halt gucken, wen man dann findet und wer dann vielleicht ein bisschen dann das Neue bringen kann. Ja, als letztes auch nur ganz, ganz klein. Ich habe jetzt hier an den Ferien ein bisschen auch an Serien nachgeschaut und da habe ich jetzt wieder eine Entdeckung gemacht, die ich lange Zeit vergessen hatte. Nämlich auf Magenta TV bekommt man ja die ganzen Staffeln von Fargo, die als Serie. Ne? Einige von euch kennen vielleicht den Film Fargo von den Coen Brothers. Und es gibt ja jetzt seit, jetzt glaube ich fast 12 Jahren oder so, gibt es ja auch eine Serie. Und ich muss sagen, einfach jede Staffel für sich genommen ist einfach ein Highlight. Also wirklich ist, das Niveau ist einfach überragend. Und jetzt in Fargo Staffel 5 einfach wirklich der Hammer. Also es geht weiter und jede Staffel hat ja auch ihre eigene Geschichte. Insofern kann man die ganz, ganz gut getrennt sehen und auch voneinander unabhängig nachschauen. Und hier zum Beispiel finde ich einfach, gibt's wieder so Schauspielerauftritte, die einfach überragend sind. Also das ist immer so perfekte Serie für einige Schauspieler, um einfach ihre besten Rollen zu zeigen. Ne? Und hier geht zum Beispiel auch darum, dass eine Frau sich vor einiger Zeit hat scheiden lassen von ihrem Mann und mehr oder weniger aber auch abgehauen ist, weswegen der Mann auch nicht weiß, wo sie weiter ist. Und dieser Mann aber ganz traditionell ist ein Sheriff in so einem County und er findet sie dann nach einiger Zeit wieder und will sie natürlich wieder stellen, weil er aus seiner Sicht sind die immer noch verheiratet, aus seiner Sicht sind die immer noch dann zusammen. Er hat sich natürlich auch in ihr vergangen in der Ehe, die sie hatten, und sie versucht aber einfach nur wegzukommen und auch ganz, ganz vieles Drama und ganz, ganz großartig gespielt, ne? Vielleicht kennt jemand von euch die Serie Mad Men?
Ja, nur vom Namen.
Ja, also hier zum Beispiel auch wieder einige von, also John Hamm, ne, das ist so ein bisschen der Schauspieler, der hier auch, finde ich, die Rolle spielt und der macht das einfach überragend. Kannte man früher immer aus Mad Men und auch sonst in anderen Filmen hat er auch manchmal mitgespielt und hier spielt er auch nochmal wirklich den Tyrannen und den Bösewicht in einer Form, die ich auch schon lange nicht mehr so gesehen habe. Also wirklich ein überragender Typ, der eigentlich das Gesetz verkörpern soll und gleichzeitig aber total korrupt ist und wie kein anderer quasi eigentlich über Leichen geht, sprichwörtlich. Ja, also Fargo muss auch immer so sagen, also für Zeitbeseitigte nichts, weil es geht eigentlich, es ist sehr explizit, es ist sehr gewalttätig, aber trotzdem immer noch mit einem schönen Hauch für ein Drama und auch für ein Komik. Also wirklich jede Staffel für sich gesehen. Es gibt, ja, Staffel 4 war vielleicht nicht so gut. Ja, kann man so ein bisschen rausnehmen, aber alle anderen Staffeln sind wirklich wärmstens zu empfehlen.
Also Gewalt nichts für mich.
Ja. Aber was schön ist an da ist, es ist nicht einfach nur pure Gewalt, sondern sie baut sich meistens auf. Also es ist meistens wirklich so, dass sie dann so wirklich richtig ausbricht und sich dann über die Folgen irgendwann so Richtung Folge 8 oder 9, ne, dann aufbaut und dann so richtig ausbricht. Und das ist hier auch wieder sehr, sehr gut umgesetzt worden.
So wie bei Art der Clown.
Ja. Ja, das wär's.
Okay, Patzki.
Ja, bei mir ist das Fundstück Fetter Loser im Exil. Das ist ein YouTuber, der über 80er-Jahre-Serien und auch Filme ganz unterhaltsam spricht, klärt da so ein bisschen auf, erzählt von den Teilnehmenden in den Filmen, was sie so für Karrieren gemacht haben. Ja, also ein ganz, ganz guter YouTuber, ganz unterhaltsam. Ja, das ist mein Fundstück der Woche.
So, dann kommen wir zu den zur Playlist und neue Saison und neue Playlist. Unsere neue Playlist heißt Jugend forscht in Grün-Weiß. Was Bescheuerteres ist mir nicht eingefallen, aber hat ja auch einen gewissen Bezug zur Mannschaft.
Absolut.
Ja, und deswegen ist sie noch jungfräulich und die müssen wir jetzt füllen und da fangen wir, ja, Patzki, wollen wir mit dir anfangen?
Ja, okay. Bei mir ist das The Last Dinner Party, eine junge britische Rockband aus Großbritannien, also die habe ich jetzt bei Inas Nacht gesehen und das Lied Nothing Matters, also ist ein tolles Lied, eine tolle Gruppe und ja, Mein Song.
Kann ich nur wirklich bestätigen, das ist eine tolle Band.
Ja, also es ist nicht nur Nothing Matters ist gut, sondern also man kann bei YouTube einige von ihren Liedern sehen und auch live. Ist richtig tolle Musik, tolle Band. Ja, das war meiner.
Dann mache ich weiter. Mhm. Und zwar, es war ja jetzt die EM und die Niederländer haben ja auch sich gut in Deutschland verbreitet. Und sie haben ja eigentlich überall wirklich für gute Stimmung gebracht. Also man, wenn mich jetzt weiß, also irgendwie, ich mag die Niederlande, Holland, aber fußballtechnisch sehe ich es halt so wie, wie hießen sie noch? Naja, also wie gesagt, ich mag Holland halt rein fußballerisch eigentlich nicht. Also, wo was jetzt nichts mit den Fans zu tun hat, sondern einfach mehr mit diesen holländischen Spielern, weil wenn sie auf dem Feld sind, sind sie halt Arschlöcher. Aber die Fans, die bringen keine gute Stimmung und die haben auch durchweg wirklich einen positiven Eindruck hinterlassen und diesen Song, die hatten da mit diesem links, rechts und der hat mich auch wirklich gefesselt, also die von den Snolle Bollekes oder wie sie sich nennen und das war halt wirklich ein richtiges positives Bild, wie Fußball, wie ein Fußballturnier, also egal ob EM, WM, funktionieren kann, wenn man es ja mit einer richtigen Umgebung, mit fußballbegeisterten Ländern bringt, also nicht so wie Katar oder sonstiges. Deswegen war das mal wieder schön, eine EM, natürlich im europäischen Land ist ja auch eine EM, aber wirklich unter normalen Bedingungen laufen zu lassen. Und man hofft ja, dass das vielleicht halbwegs dann noch bei der nächsten WM, die ist, glaube ich, in Mexiko, USA, gell? Kanada.
Ja.
Dass es da halbwegs auch wieder so laufen wird. Also wie gesagt, ein toller Song.
Okay, kann ich ja weitermachen. Bei mir ist es ganz einfach. Ich war gestern im Schwimmbad und während ich in der Kabine war, wurde ihm angerufen und sein Klingelton war Hold the Line von Toto. Und da habe ich einfach gedacht, das ist ein so toller Song. Den habe ich schon lange vergessen. Und ich finde, dieses Hold the Line passt ja auch ganz gut zu dem, was jetzt gerade auch Werder macht, im Sinne von, man muss jetzt einfach dabei bleiben, was man gerade hat. Man muss versuchen, den Weg, den man jetzt gerade einsteigt, auch weiter zu gehen. Und sich so ein bisschen dann auch, ne, weil manchmal müssen die Dinge auch erstmal sich bewähren oder auf lange Zeit Sicht, ne, dann, damit die quasi auch fruchtbar werden, ne. Und ich glaube, das ist jetzt dranbleiben und wirklich hoffen, dass es dann auch funktioniert.
Wo du gerade das sagst, gell, mit diesem, mir ist auch noch nicht wirklich untergekommen, oder nicht aufgefallen, dass sich jetzt in der Verführung etwas geändert hat, dann, dass Baumann ja weg ist und jetzt Fritz übernommen hat. Es ist so, als wenn gar kein Wechsel wäre. Und das ist das Positivste, was man sehen gerade kann.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber gut.
Ja, aber jetzt im Moment so erstmal denkt man nicht, dass man irgendwas vermisst. Aber okay, diese so hat auch noch nicht begonnen.
Genau.
Semi, du hast noch einen Song.
Kommen wir mal zu meinem Song zur Playlist. Das ist Cool and Fresh von Julian Bam und Julia Beautics. Wie ich darauf komme, meine Tochter findet das sieht nicht geil und ich musste ihr das im Camp da mal vorspielen.
Julian so, Bam, ist das der YouTuber?
Ja, genau, der YouTuber.
Ah, okay.
So, dann hätten wir alle Songs zusammen und dann wäre auch die erste Folge der Saison im Kasten. Und dann müssen wir mal gucken, genau wann wir wieder aufnehmen. Also es wird kurz vor dem, es wird wahrscheinlich direkt nach dem Pokalspielen und kurz vor dem Saisonstart sein. Oh, und bis dahin sagen wir, macht's gut, bleibt uns treu und wir werden dann jetzt bald wieder regelmäßig online sein. Ja. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ja,
tschüss.
Ciao. So. Ja, ich meine sowas wie jetzt, ich würde ungern jetzt in aktuellen Kontext dieses L'Amour Toujours auf unserer Playlist haben. Ja. Wofür der Künstler nichts kann, aber
ja. Das ist quasi Missbrauch geistigen Eigentums.
Ja, genau.